Alter ist einer der größten Risikofaktoren für Krankheiten überhaupt. Mhm. Und das ist so, einfach die Tatsache, dass man alt ist, macht schon mal das Risiko für alles Mögliche viel höher. Egal, ob man gesund ist. Ja. Allerdings ist es so, die Wahrscheinlichkeit, eben 100 zu werden, ist am größten, wenn man erstmal einigermaßen gesund 70 erreicht hat. Also das ist eine Schwelle.
Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Der 50. Geburtstag gilt ja vielen so als magische Schwelle. Da blickt man zurück im Leben und da fangen auch oft die ersten Zipperlein an. Und dann überlegt man sich, was man anders machen könnte oder sollte. Und darüber wollen wir heute sprechen in dieser neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Elisabeth Jessen und ich begrüße bei mir Matthias Riedl. Herzlich willkommen.
Ja, gerne.
Matthias Riedl ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg. Er hat die My Food Doctor App entwickelt. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Ist sich gesund und natürlich aus dem Fernsehen bekannt als Ernährungsdoc. Ja, Matthias, die 50, das ist schon so ein, ich glaube, du hast...
Ich habe die noch nicht.
Du hast sie noch nicht.
Ich habe sie noch nicht.
Nee.
Ich
also,
habe sie noch nicht und überschritten.
Ich habe sie jetzt schon zweimal. Ja. Ich bin gerade 55 geworden und das tat weniger weh als die 50, muss ich sagen. Aber tatsächlich war auch bei mir die 50 so ein Zeitpunkt, wo sich doch so einiges ins Leben geschlichen hat, wo klar war, so geht's nicht weiter.
Dann warte mal ab, bis du 60 wirst. Mm. Ich bin 62 und das tut auch noch mal ein bisschen weh. Obwohl, danach sagt man jetzt, also jetzt kann ich es nicht mehr beschönigen, ich bin jetzt über 60.
Ja.
Das ist dann auch noch ein bisschen beruhigender. Es ist einfach so, man hat man es akzeptiert. Ich finde, von 49 auf 50 fand es eigentlich nicht schlimm. Jetzt 60 fand ich noch mal schlimm, aber hab's akzeptiert.
Aber es ist schon so, dass 50, dass das schon so eine gewisse Schwelle im Leben ist, was auch mit der Gesundheit was zu tun hat und was bei vielen ja schon dazu führt, dass sie sich Gedanken machen, ob sie so weitermachen können, ob sie nicht jetzt doch endlich aufhören zu rauchen, ob sie nicht doch ihre Ernährung umstellen.
So ist es.
Das ist jedenfalls das, was ich aus vielen Mails auch so lese von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns schreiben. Und warum, was
also passiert es ist ja so, 45, 50 ziehen Menschen ja eine Bilanz beruflich und dann kommen nochmal Veränderungen, da kommen die ganzen Scheidungen, da schaut man sich die Ehe nochmal an. So, will ich das jetzt nochmal 20, 30 Jahre weitermachen? Ist ja die Frage,
ja? Ja, klar.
Oder will ich jetzt in diesem Job noch weiterbleiben? Und vor allen Dingen auch, viele merken, oh, hat sich jetzt ein bisschen was bei mir geändert, Kollegen, Freunde sind krank oder schon
das ist
gestorben.
Das ist tatsächlich oft von außen der Input.
Und wenn man diese gängigen Risikorechner für, was ist mein Risiko für Herzinfarkt, wenn man da seine Daten eingibt und ändert einfach nur mal das Alter, dann merkt man, dass der Risikorechner was ganz anderes ausspuckt. Alter ist einer der größten Risikofaktoren für Krankheiten überhaupt. Mhm. Und das ist so, einfach die Tatsache, dass man alt ist, macht schon mal das Risiko für alles Mögliche viel höher. Egal, ob man gesund ist. Ja. Allerdings ist es so, die Wahrscheinlichkeit, eben 100 zu werden, ist am größten, wenn man erstmal einigermaßen gesund 70 erreicht hat. Also das ist eine Schwelle, davor werden ja viele aussortiert.
Ja, das stimmt. Ist es denn ein Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also fängt bei Frauen, die kommen ja alle irgendwann in die Wechseljahre, so und bei 50, bei vielen ist es ein bisschen später, also so richtig in die Wechseljahre fängt ja, bei manchen fängt es ja auch schon vorher an mit Symptomen, aber sind denn Frauen mit 50 gesünder und fitter als Männer mit 50?
Sagen wir mal so, Frauen sind fitter, sind gesünder, sagen wir mal so, bis 50.
Mhm.
Bei Frauen ist es ja auch so, das hat ja auch eine neue Studie ergeben, dass Frauen, um den gleichen gesundheitlichen Effekt mit Sport zu erreichen, nur halb so viel Sport, Ausdauer und Kraftsport machen müssen wie Männer. Ja, das liegt an anderen Muskulatur. Das ist ungerecht.
Ja, also finde ich jetzt nicht so, aber...
Das glaube ich, ja. Genau. Also das ist sehr ärgerlich von meiner Seite. Aber es ist so, bis 50 sind Frauen privilegiert, einfach dadurch, dass sie östrogenbedingt niedrigen Cholesterinspiegel haben. Aber danach gleicht sich das aus. Frauen haben aber auch diverse andere Möglichkeiten. Sie sind kommunikativer, sie haben sind mehr bereit, Hilfe zu suchen, Krankheiten zu akzeptieren. Das ist bei Männern alles nicht so. Männer haben eine höhere Selbstmordrate, deutlich höher, und leben auch halt nicht so lang und haben ein höheres Risikoverhalten, das ist ganz klar. Aber das liegt einfach da eben auch nicht nur an der Genetik, aber auch am Testosteron. Der Mann ist eigentlich, wenn man da mal in die andere Primatenwelt reinschaut, ist eigentlich der, der die Familie beschützt. Da kann man jetzt also rollenmäßig hin oder her was sagen. Alle anderen Primaten, bei denen ist das so. Und da soll jetzt ausgerechnet beim Primatenmensch das nicht so sein. Das glaube ich nicht. Und so ist das auch. Und das verschleißt, ja. Also wenn so ein Pavian-Männchen, so ein Alpha-Tier irgendwann alt ist und sich die ganze Zeit mit beschäftigt hat, Feinde vom Leib zu halten und Konkurrenten, dann sind die irgendwann durch und dann werden sie vertrieben. So. Das ist ein schreckliches Schicksal. Das ist bei uns zum Glück nicht. Aber was bei uns einfach so ist, dass Männer, wenn man das mal so ein bisschen geschlechtsspezifisch kriegt, beide Geschlechter bauen Muskulatur ab. Mhm. Das beginnt ab 20, das beginnt ab Ende 30 schon, nimmt ab 50 in Fahrt auf. Das muss man wissen. Also wer bis 50 noch keinen Kraftsport gemacht hat, muss es ab 50 machen, weil jetzt geht der Muskelabbau umso schneller. Mhm. Und der Fettabbau geht auch schneller. Ja,
der Fettabbau?
Der Aufbau.
Ja, jetzt hätte ich mich schon gewundert, dachte ich. Genau. Der Fettaufbau, ja genau.
Also es verschwindet leider.
Das ist aber tatsächlich was mir mehr bei Frauen auffällt, auch bei Frauen, die lange sehr schlank waren, dass sie dann irgendwann, wahrscheinlich bedingt auch durch die Wechseljahre, so ein bisschen Röllchen an.
Ja.
Also ansetzen.
Ja, das ist so. Leider schwindet das Unterhautfettgewebe. Das brauchen wir ja, um ein volles Gesicht zu haben, ein jugendliches volles Gesicht zu haben. Das macht uns dann noch faltiger. Der Körper baut ja auch das Fett an unsinnigsten Stellen auf, wo wir es gar nicht haben wollen. Das ist ja das Problem. Aber Männer werden dann immer dicker und überholen die Frauen. Frauen haben ja die Belastung mit der Schwangerschaft gehabt. Aber Männer sind dann am Ende führend im Übergewicht, deutlich vor den Frauen. Steigende Tendenz. Eigentlich sind fast alle Männer übergewichtig, also fast 80%. Ich meine, das ist fast alles, fast alle im Alter ab 60. Und 80% der Bevölkerung hat dann Bluthochdruck. Mhm. Also eigentlich sind wir alle krank, ja. Deshalb ist es wirklich richtig und wichtig, sich Gedanken zu machen. Soll es so weitergehen, gesundheitlich? Über die Ehe will ich jetzt nichts sagen. Und über den Beruf, wenn man nicht zufrieden ist, sage ich auch all meinen Patienten, die kommen manchmal zu mir und sagen, oh, und das ist unter so einem Stress und ich bin der Letzte noch oder die anderen sind immer krank. Ich halte es nicht mehr aus, ich wechsle. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir Belastung nicht aushalten, dass wir uns aus der Situation entfernen.
Zu dem Thema habe ich mich gerade jetzt im Urlaub mit einem Freund unterhalten, weil wir mit Freunden unterwegs waren. Und ich habe gesagt, es fällt einem immer viel leichter, einen Absprung zu machen, zum Beispiel aus einem stressigen Job, wenn eine Krankheit dazwischen gekommen ist.
Ja, das markiert das.
Weil das ist dann wirklich so ein Anlass, das zu überdenken. Ansonsten ist man ja auch sehr leidensfähig als Mensch und denkt, ach, das halte ich jetzt auch noch aus. Und es ist so viel schwerer zu begründen, warum man was ändern will. Eine Krankheit ist immer ein wunderbarer Anlass, um wirklich was zu ändern. Ja. Ist leider so.
Der trifft ins Mark sozusagen.
Ja, genau.
Und man denkt darüber nach. Und es ist auch so, tatsächlich Stress macht uns anfälliger für Infektionen, für Krebs, für alles. Und deshalb sage ich auch immer, du kannst es heutzutage auch leichter aussuchen, wo du anfängst, auch wenn du 50 bist.
Das ist der Vorteil, genau. Ja, und dann hat man ja immer noch 17 Jahre zu arbeiten mit 50.
Ja.
Und auch mit 55 hat man noch 12 Jahre zu arbeiten. Und soll das auch Spaß machen.
Soll es auch Spaß machen, genau. Und man kann eben mit 50 auch das Ruder nochmal rumreißen in puncto Lebenserwartung und Lebenslänge. Da sind viele Jahre drin.
Mhm. Jetzt haben wir... Das Thema Ernährung ist ja ein ganz wichtiges, um Krankheiten zu vermeiden. Und wenn man dann mit 50 überlegt, was zu verändern, dann ist natürlich, dann sind die Essgewohnheiten ganz bestimmt auf dem Prüfstand. Also war bei mir so, ist bei vielen Freunden so in dieser Altersgruppe, die sagen, ja, jetzt höre ich mir den Podcast an zum Beispiel. Das freut mich immer sehr, weil die sagen, ich lerne in jeder Folge was dazu. Geht mir ja selber genauso. Also man muss was verändern. Was sagst du denn, muss man denn, wo fängt man an?
Ganz wichtig ist erstmal die Analyse machen, was läuft falsch. Also vor Analyse nichts machen, weil wenn man herausbekommen hat, was man falsch macht, ob das jetzt in der Beziehung ist oder im Job oder beim Essen, was ja unser Thema hier ist auch, dann muss man erstmal gucken, was mache ich denn überhaupt, mhm. was mache ich falsch. Und vor allen Dingen, dann kommt die zweite wichtige Frage, wie bereit bin ich an den Dingen etwas zu ändern? Also am liebgewonnenen Weinchen am Abend, wenn das nun mal so ein Herzensprojekt ja. ist, dann würde ich das erstmal, dann würde ich sagen, lass es.
Ja, also damit fange ich dann nicht an.
Damit fängt man nicht an, weil da ist das Scheitern schon mal programmiert. Ja, ja. Nimm das, was einem nicht wehtut. Das ist halt wie beim Geldsparen. Da geht man ja auch nicht an die Lieblingsbeschäftigung und Lieblingsausgaben, ja. sondern geht man an das ran, wo sagt, also das macht mir jetzt keinen Spaß, ob ich jetzt dieses Toilettenpapier kaufe oder das.
Ja.
Das bringt mir keine Lebensqualität. Ja, danach muss man gehen, was bringt mir Lebensqualität, und nimmt sich eins zur Zeit vor. Das ist ja auch die Basis von dem 20-80-Prinzip, was das Change Management ist, was dem ernährungsmedizinischen Wesen zugrunde liegt, was wir auch in der Ernährungsdocs machen und was wir auch bei uns im Medikum Hamburg machen.
Wir hatten auch schon eine Folge dazu gemacht, also müsst ihr zurückscrollen in allen gängigen Plattformen, findet ihr die Folge dazu auch, wenn ihr dazu gerne eine spezielle Anleitung haben möchtet, wie das funktioniert.
Genau, das 20-80-Prinzip, das ist es wert, sich damit wirklich zu beschäftigen. Mhm. Und deshalb haben wir es auch eben digitalisiert. Das ist natürlich auch für Leute, die sagen, ich bin jetzt 50, möchte mal gucken mit meiner Ernährung, ist die denn optimal? Mache ich da alles richtig? Die eingeben in die MyFoodDoctor-App und sich alles analysieren lassen und sich dann, wenn was im Argen ist, das listet die App ja auf als Fehler sozusagen, mhm. und dann wird man gecoacht, man hat auch wirklich eine Wissensbox, es ist sozusagen eine Lernwelt, in die man dann eintaucht, eine Diagnose und Lernwelt, und wir sind immer noch da dran, die Zertifizierung bei den Krankenkassen, das ist alles sehr schleppend und bürokratisch in Deutschland, aber wo ist das nicht bürokratisch und schleppend in Deutschland, aber wir hoffen, dass wir in diesem Jahr auch noch die Zertifizierung bekommen. Dann ist sie erstattbar als Präventivleistung. Also das wäre eine Möglichkeit, mhm. die Ernährung nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Und das ist das Allerwichtigste. Es ist so, wie wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, ich komme mit meinem Geldsparen hier nicht zu Potte. Also ich habe immer nur noch 1.000 Euro auf dem Konto, nichts beiseite gelegt. Einfach mal.
Dann muss ich Kassensturz machen und schauen, wofür gebe ich das aus. Und genauso muss ich natürlich, wenn ich esse, schauen, ja. was esse ich denn so und komme ich denn auf meinen Gemüseanteil und auf meine Hülsenfrüchte und so weiter. Und wir haben ja wieder ein paar schöne Sachen aufgebaut heute. Du hast ja gesagt, was ich besorgen soll, damit wir das ein bisschen erklären können, warum diese einzelnen Produkte gut für uns sind. Und ich werde dir dankbar, wenn du so die wichtigsten, sagen wir es einfach mal, die wichtigsten Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen, die bei der Ernährung ab 50 auf jeden Fall ausreichend vorkommen müssen. Also,
was erstmal hier auffällt, ist, dass wir hier kein einziges hochverarbeitetes Lebensmittel haben, weil die hochverarbeitete Lebensmittel gehören zu den vier wichtigsten großen Lebensverkürzern bzw. Todesursachen, muss man so sagen. Dazu habe ich ja auch das Buch, das ist mir mein wichtigstes, unser Essen Killer und Heiler, geschrieben. Was das beleuchtet, also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, dass man da nicht in die Falle läuft. Aber zurück zum Essen hier. Was wir hier haben, wir sehen hier Samen und wir sehen hier Körner und die daraus hergestellten Vollkornbrot beispielsweise, das ist eine wichtige Basis unserer Ernährung zusammen mit den Hülsenfrüchten. Wir haben hier zwei Vertreter von Hülsenfrüchten und egal welche man da isst, Hülsenfrüchte müssen mit ins Leben. Und die stehen ganz vorne an bei den gesunden Lebensmitteln. Wir haben auch in der Xylit, in der Birkenzuckerfolge, habe ich ja eine Studie vorgestellt, dass entzündliche Gelenkveränderungen durch Hülsenfrüchte beispielsweise ähnlich gut behandelt werden können wie der Einsatz von Schmerzmitteln. Das muss man so sagen. Also das, was wir hier haben, Hülsenfrüchte, Nüsse und Hafer auch, das sind Lebensmittel, Medikamente zum Essen. Dann haben wir hier eben noch Gemüse. Und da gehen die neuen Empfehlungen ja in die Richtung, 70-80% dessen, was wir essen, von Gemüse zu uns zu nehmen. Und das muss man jetzt mal ein bisschen stehen lassen und sacken lassen. 70-80%. Wir sind dann noch nicht mal mehr bei den 500 Gramm, aber die 500 Gramm sind schon mal eine Hausnummer, die muss man auch erreichen. Das ist artgerechte Ernährung, wozu sich die Fachgesellschaften jetzt so langsam durchringen, weil das der Mensch immer gegessen hat. Ja, wir sind im Ursprung eben einfach ein Pflanzenfresser, der vor 2 Millionen Jahren ein bisschen tierische Beikost dazugefügt hat. Und was wir hier gerade machen, wir sind Pflanzenfresser mit pflanzlicher Beikost. Das haben wir pervertiert. Wir haben unser Essen pervertiert.
Pflanzenfresser mit tierischer Beikost.
Genau, wir sind eigentlich Pflanzenfresser mit tierischer Beikost, aber wir haben es umgedreht.
Ja.
Ne? Jetzt ist das, die Leute essen neben beim Steak das Garnierungssalatblatt ja noch nicht mal mit.
Ja.
Das bleibt einfach liegen. Ne?
Als ich in England wandern war, hieß es immer Salad Garnish. Also Garnierung. Es waren dann irgendwie so ein paar.
Ja.
Schon ein bisschen mehr als vor 2 Jahren, ein bisschen mehr Salatblätter, aber immer noch, es war gar nicht.
Eine
es war
Schande,
nicht.
Ne?
Ja, das ist mir hier aus Deutschland schon wieder gar nicht mehr so gewöhnt, weil hier gibt es schon eigentlich immer dann ordentlichen Salat dazu. Oder das Gemüse ist auf jeden Fall eine ordentliche Portion.
Und in Frankreich nochmal mehr.
Ja, das stimmt.
Ja? Und es erklärt ja auch, warum die Deutschen mit der Lebenserwartung. Wir sind übrigens noch schlechter als die Engländer mit der Lebenserwartung. Die Engländer sind tatsächlich besser. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Also, und wir geben ja sehr viel mehr Geld aus für das Gesundheitswesen. Aber das ist sozusagen unsere Grundlage. Und dann haben wir hier eben auch pflanzliche Eiweißträger, Hülsenfrüchte, Nüsse beispielsweise auch. Wir haben hier auch mal Käse und Milchprodukte.
Ja.
Ja, bei Milchprodukten ist es so, Milchprodukte gelten auch als unbedenklich, was das Herz-Kreislauf-Risiko angeht. Und ich würde auch eher zu der fettärmeren Variante gehen, da schon ein bisschen auf die Bremse treten. Und dann haben wir hier auch Eier als Vertreter von tierischen Produkten. Und dann ist es eben so, dass wir Eier können wir essen, wir können auch weißes Fleisch essen. Und wenn wir dann so mal eine Skala machen von links nach rechts, also links jetzt beispielsweise, das ist alles gesund und lässt uns länger leben, wirkt antientzündlich gegen Diabetes und Zivilisationskrankheit und rechts fördert das alles, dann haben wir ganz links die Hülsenfrüchte, die Nüsse, ja, dann kommt dann irgendwie auch das Gemüse natürlich mit dabei, da kommen die Samen, ganz klar, dann sind wir nachher in der Mitte, wo es so neutral ist bei Eiern und weißem Fleisch, das geht schon ein bisschen nach rechts, was auch mal eine Frage der Menge, und dann, wenn wir nachher weiter nach rechts gehen, dann kommen wir zum roten Fleisch, dann kommen wir zum Schweinefleisch, dann kommen wir zum hochverarbeiteten Fleisch, das ist ganz rechts.
Matthias, was wir heute nicht hier haben, ist Fisch. Der müsste eigentlich auch hier sein, aber es ist ja immer noch sehr warm. Und
Sommer,
deswegen, im Sommer legen wir keinen frischen Fisch und auch keinen Räucherfisch hier hin.
Nein.
Der wäre natürlich auch wichtig,
oder? Werde mir mal so eine Fischattrappe besorgen. Die kann man nämlich immer wieder einsetzen.
Ja, okay.
Das ist ökologischer und die kann man dann auf den Tisch legen. Ja.
Aber Fisch gehört mit auf den Speiseplan.
Ganz klar. Es ist nochmal, vielleicht nochmal, also wir haben ein Dilemma, ja. Wir sind zu viele Menschen, 80% der Menschen sind wir einfach zu viel. Also wenn wir nur 20% der Menschheit wären, wie wir jetzt wären, dann hätten wir viele Probleme nicht.
Ja, aber die können wir ja nicht wegzaubern. Nee,
genau, das ist das Problem. Genau. Weil das so ist, müssen wir uns eben an die Empfehlungen halten, das zu essen, was die Welt noch verträgt, weil wir zu viel sind. Wir sind ungastlich zur Welt. Und deshalb ist es eben total wichtig. Und wir haben jetzt hier ja auch schon mal die Health Planet Studie besprochen, wo wir besprochen haben, das ist wichtig, um die Welt zu erhalten und auch für uns gesund. Und dabei spielt Fisch natürlich auch immer eine gewisse Rolle. Und wenn man da nochmal in die Menschheitsgeschichte zurückgeht, dann stellt man fest, dass der Mensch leichten Zugang zu Fisch hatte und zu Meeresfrüchten, aber auch zu Fischen in Flüssen. Weil die sehe ich da. Die wimmeln im flachen Wasser. Die kann ich mit der Hand greifen. Also es ist das, was der Mensch auch, was für ihn erreichbar war. Neben dem Ei, neben dem Lurch, neben dem kleinen Vogel, ja. Das haben wir gegessen, Insekten. So. Und dieser Fisch, der liefert eben ganz besondere Fettsäuren, die sie aus den Algen bekommen. Damit ist das, was sie besonders wertvoll macht, quasi auch was Pflanzliches, ja. Also auch das, was die Omega-3-Fettsäuren, die nehmen die Fische so zu sich, dass die kommen aus Algen. So. Wir haben also immer in der Nähe von Wasser gewohnt, weil Wasser war Trinken. Beim Meer war es Nahrung. Und die Menschen wohnen ja jetzt noch. Die Städte sind ja noch in der Nähe von Flüssen, als später waren es dann auch Transportwege. Und diese Besonderheit in unserer Entwicklungsgeschichte, die dauert bis heute an. Und es tut mir leid, das zu sagen, weil es so wenig Fische gibt, weil das Meer überfischt ist, weil wir teils schlechte Produktionen von Massentierhaltung eben auch bei Fischen haben. Das tut mir alles so weh und so leid. Und trotzdem muss ich sagen, es tut mir einer ökologischen Seele weh, einfach zu sagen, ja, natürlich ist der Fisch leider gesund. Es ist zwar keiner mehr da, er ist auch schwermetallbelastet, ja, und wir haben auch Mikroplastik da drin, aber tatsächlich, er gehört auch mit zur gesunden menschlichen Ernährung dazu. Und er liefert uns Omega-3-Fettsäuren. Wir wissen heute sogar ganz neu, dass dieser rote Farbstoff im Lachs uns zusätzlich sättigt. Also, wenn man so will, also ist den habe ich ja in der Skala vorhin ja vergessen, wo ich gesagt habe, hier ist die hochverarbeitete rote Wurst, ja. Mhm. Und hier sind die Nüsse und die Hülsenfrüchte. Wo mache ich jetzt den Fisch rein? Den Fisch mache ich tatsächlich links von der Mitte. Obwohl es ein tierisches Produkt ist, ja. Also es ist günstig für uns, Fisch zu essen, auf Allergieneigung, Hirnleistung von der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Entwicklung des Gehirns bei Kleinkindern im Mutterleib mal ganz abgesehen. Also tatsächlich muss ich eine große Lanze für Fisch brechen, obwohl ich eigentlich sagen müsste, bitte esst nicht so viel, wir haben so wenig, ja. Lasst ihn für mich. Ich esse tatsächlich, ich bin ja Holsteiner.
Das ist egoistisch.
Ich bin Holsteiner, Hamburger. Tatsächlich bin ich auch mit Fisch halt groß geworden. Ja. Ich habe eine große Achtung davor, wenn der Fisch auf dem Teller ist, ich esse ihn auf, er soll nicht umsonst gestorben sein. Da bleibt bei mir nichts auf dem Teller liegen. Ich mache kleine Portionen, weil wir brauchen nicht so viel. Das sind ja auch die Empfehlungen, lieber weniger, seltener, aber mal. Ja.
Herzlichen Dank. Ja, und dann überstehen wir auch, dass wir halt mit 50 uns anfangen müssen, Gedanken zu machen. Vielen Dank für diese konkreten Tipps. Du hast, ja?
Ich muss noch eins
sagen, was mir
wichtig ist. Weil wenn man guckt, was Menschen mit 50 an Mangelerscheinungen haben, ja, dann stellen wir fest, die haben Vitamin-D-Mangel, die haben häufig auch einen Eisenmangel, Magnesium, Calcium, Zink. Das nimmt im Alter immer zu, weil der Darm immer weniger von diesen Stoffen aufnimmt. Die Kapazität des Darms wird schlechter. Die Vitamin-D-Produktion der Haut wird schlechter. Ja, wir werden einfach älter, es funktioniert immer weniger. Und da muss man auch mal gucken danach, ob man mal eine Blutuntersuchung macht, um zu gucken, ob ich da einen Mangel habe. Ja? Weil dann funktioniert der Körper so, ja, lala, aber eben nicht optimal. Ich bin vielleicht nicht voll vital dabei. Und eins muss man noch dazu sagen, wer ab 50 nicht bewusst auch darauf achtet, dass er weniger Energie zu sich nimmt, der wird einfach dick. Weil wir haben nicht nur spätestens ab 50, aber zunehmend im Alter einen geringeren Energieverbrauch, der liegt um 400 Kilokalorien. Wir brauchen 400 Kilokalorien weniger. Das müssen wir einpreisen. Und da ist auch Gemüse eben super, weil Gemüse ist kalorienarm und füllt den Magen.
Dabei heißt es doch immer irgendwie, Essen ist das Sex des Alters, oder? Und das ist schlecht. Da kommen zwei Dinge schlecht zusammen, muss ich sagen.
Ja, doch, das richtige Essen. Das richtige Essen, und das ist ja auch bewiesen, sogar wo du das jetzt ansprichst, Sex des Alters. Das richtige Essen verbessert ja sogar auch die Potenz. Wir wissen das von Blaubeeren, ja. Also es sind nicht die tierischen Produkte, die Potenz verbessern und die Gesundheit, sondern die pflanzlichen Produkte im Wesentlichen.
Lieber die blaue Blaubeere als die blaue Pille, heißt das.
Genau, ja. Genau, so, okay. Das könnte man so sagen.
Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoc davon hält.
Du hast uns bestimmt wieder eine aktuelle Studie mitgebracht heute.
Das habe ich. Ja, da ist eine Studie aus Amerika von der Harvard University, von der American Society for Nutrition, also der amerikanischen Ernährungsgesellschaft. Und da hat man geguckt, was ist die Ernährung, die du mit 40 essen musst, damit du mit 70 eine bessere Lebensqualität hast. Mhm. Was ist die Überschrift darüber? Die sagten also, die Aussage der Studie ist, wenn ich die folgenden Lebensmittel esse, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit 70 eine gute Lebenserwartung und Lebensqualität zu haben. Und das betraf Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, ungesättigte Fette, ist auch im Fisch drin, in den Nüssen auch, in Nüsse, Hülsenfrüchte und fettarme Produkte der Milch. Ja. Also da ist tatsächlich das tierische Fett offenbar, also wenig tierisches Fett ist besser. Milchprodukte sind eigentlich gar nicht so schlecht in der Statistik immer wieder. Also die lassen uns nicht schneller altern, man muss sie nur geschickt einsetzen, nicht zu viel. Und was schlecht war, waren Transfette, die haben wir in Fertigprodukten drin, Natrium, das haben wir auch in Fertigprodukten drin, Gesamtfleischaufnahme korrelierte negativ, ja, also es war auch klar ein Mengenproblem, und rotes und verarbeitetes Fleisch. Das ist das, was uns kürzer leben lässt und das andere uns länger leben lässt. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund mehr, jetzt seine Ernährung nicht umzustellen, wenn man 40, 50 ist. Aber ganz ehrlich, wie ungleich größer ist nochmal der Effekt, wenn ich das mit 20 schon mache? Das ist mein Appell.
Da ist man noch nicht so vernünftig. Hat man das Gefühl, keiner kann einem was.
Obwohl, wir haben doch hier schon 20-Jährige,
ja, ich erinnere mich an Jonas von letzter Folge, der sich mit 23 schon wirklich gute Gedanken macht. Also wir haben auch noch Jüngere tatsächlich. Aber trotzdem ist es ein Alter, wo man eigentlich denkt.
Boah, ja, ich bin unsterblich.
Ja.
Die Krankheiten kriegen die anderen.
Ist ja auch meistens so. Ja. Und das ändert sich halt irgendwann.
Das ändert sich, genau. Und vor allen Dingen das, was leider auch eben noch weiter eine Zunahme hat, das sind Nahrungsergänzungsmittel. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Du brauchst keine Nahrungsergänzungsmittel. Ja gut, wenn wir einen Nachweis von Vitamin-D-Mangel haben oder einen Omega-3-Fettsäuremangel, dann können wir über Algenöl nachdenken und Vitamin D. Es muss aber kontrolliert sein, darf nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Das sind so Nahrungsergänzungsmittel, über die wir reden können. Aber all den anderen Kram, den nicht, was eben manche fragwürdigen Mediziner auch aus Amerika häufig empfehlen. Und mittlerweile, das vielleicht noch an dieser Stelle nochmal so, wir haben schon 10, 15 dubiose kriminelle Firmen jetzt gefunden, die mit meinem Bild, mit meinem Namen für Nahrungsergänzungsmittel werben. Das machen die, weil die deutsche Justiz da nicht hinterherkommt. Das machen die ein halbes Jahr und sind Millionäre. Mhm. Es lohnt sich, ja, für solche Leute leider. Und das ist schrecklich. Nahrungsergänzungsmittel, Finger weg. Und vor allen Dingen eine Aussage nochmal. Ich werbe für keine Produkte, wenn man irgendwas sieht, wo im Internet mit einem Produkt, ich für ein Produkt werbe, ist das immer Fake. Anzeigen, mir schicken.
Okay, also ihr wisst, ein paar haben uns auch schon geschrieben tatsächlich, meldet uns das auch. Kann das sein? Das ist doch irgendwie, kann doch nicht sein. Ja, stimmt, kann nicht sein, war auch nicht.
Es ist
war auch jedes Mal Fakes.
Genau, Hirschhausen hat das gleiche Problem. Ja. Ich bin jetzt neulich dargestellt worden mit Barbara Schöneberger.
Das kenne ich
Bilder
auch.
Aus dem Interview mit der Talkshow.
Ja.
Und da wurde ein falscher Fake-Text hintergelegt.
Ja, das ist irgendwie ärgerlich. Und es wird nicht besser werden für dich.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Wir wollen jetzt noch Fragen beantworten aus unserer Community. Und da haben wir als erstes Irina, die aus Bayern geschrieben hat. Sie ist Mama zweier Kinder und hat ein Thema, was ihr Kind betrifft. Ihr 5-jähriger Sohn hat kreisrunden Haarausfall. Und zwar hat er sich am Kopf gestoßen, also am Fenster gestoßen. Und jetzt hat er eine kleine kreisrunde Stelle am Oberkopf. Der Kinderarzt hat gesagt, das hat weder mit dem Aufprall noch mit der Ernährung zu tun und das könnte in 6 Monaten weggehen, könnte sich aber auch vergrößern und dauerhaft bleiben. Das macht natürlich jetzt große Angst. Dann hat er Blut abgenommen und einige Blutwerte überprüft und der einzige Wert im Minus war Natrium bei 134, der Rest war in Ordnung. Omega-3 und Vitamin D hat er nicht gemessen, aber jetzt möchte Irina natürlich gerne wissen, könnte Vitaminmangel trotzdem ein Grund sein oder was könnte
also,
das sein?
Wenn es ein kreisrunder Haarausfall ist, das kann tatsächlich durchaus eine Autoimmunerkrankung sein, Alopecia areata, kreisrunder Haarausfall, das kann sich auch noch weiter ausbreiten. Wenn das eine Autoimmunerkrankung ist, würde ich dringend, schnell, zügig eine antientzündliche Ernährung starten, da in eine Fachberatung gehen, in der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, gibt's unter www.bdemde, Bund Deutscher Ernährungsmediziner, die Umkreissuche. Bayern hat welche, auch gute, Hamburg und Bayern. Und auch in Nordrhein-Westfalen und Frankfurt gibt es auch viele. Aber es gibt sie in ganz Deutschland auch an die 100. Da hingehen, da werden all die anderen Sachen gemessen, was sie hier auch sagte, wo es ihr fehlte. Omega-3 muss gemessen werden, Vitamin D muss gemessen werden. Ich würde auch Zink messen, die Ernährung einmal durchgucken und versuchen, das mit der Ernährung zu stoppen. Ja. Mangelerscheinungen, also Mangel an Vitaminen und Spurenelementen als Ursache für einen kreisrunden Haarausfall halte ich für unwahrscheinlich. Ich halte das für eine Autoimmunerkrankung und das ist natürlich immer tragisch und das ist wirklich blöd. Und wer eine Autoimmunerkrankung hat, der kann auch noch eine zweite kriegen. Das heißt, diese antientzündliche Ernährung ist
auf jeden Fall wichtig.
Ist wichtig, gerade der ist 5. Und wir wissen, dass gerade bei der Jugend sich die Autoimmunerkrankungen verdreifacht haben. Also das ist ein Problem und das hängt auch mit der Ernährung zu tun zusammen. Und da muss ich dem Hausarzt widersprechen.
Dann hat uns die Mutter eines Kindes geschrieben, die um Anonymisierung gebeten hat. Und zwar hat sie gesagt, ich höre immer wieder, dass nur ein Tropfen Alkohol in der Schwangerschaft zu großen Schäden führen kann. Ich erinnere an unsere Folge zum Alkohol. Da haben wir das auch thematisiert. Aber jetzt noch mal ihre konkrete Frage. Sie war 2012 mit ihrem Sohn im 5. Monat schwanger, hatte große Kreislaufprobleme und dann hat ihr jemand empfohlen, einfach ein Glas Sekt zu trinken. Sie hat zwar kein gutes Gefühl gehabt, hat aber trotzdem ein paar mehr am Sekt genippt und jetzt ist ihr Sohn 11 Jahre alt, geht aufs Gymnasium, ist körperlich gesund und sportlich, war aber als Baby ein Schreikind nach Definition und hat bis heute eine körperliche Unruhe und immer wieder Konzentrationsprobleme und ist auch eher aufbrausend vom Typ her. Und sie macht sich halt ganz große Vorwürfe, ob sie dran schuld ist und will wissen, können Sie mich dahingehend beruhigen?
Ja, also das ist tatsächlich etwas, was mich ernst macht, so etwas. Mhm. Schwangerschaft und Alkohol, das sind zwei Dinge, die nicht zusammengehören. Wir sprechen da ja auch über minimale Mengen schon. Wenn sie zum falschen Zeitpunkt getrunken wurden, dann kann das fatale Folgen haben. Das fetale Alkoholsyndrom, wir haben in Hamburg hier 500 Fälle im Jahr immer noch. Es wird tatsächlich da nichts gegen gemacht und ich finde auch diese Frage gut und deshalb finde ich, müssen wir da auch drüber reden. Aber zu Anfang schon mal an die Mutter, die Mutter, die sich jetzt Vorwürfe macht. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als sein Kind zu schädigen. Ich glaube, wenn es hier nur ein kleiner Schluck war und der fünfte Monat immerhin schon am Laufen war, dann sind wichtige Zellteilungen schon vergangen und das Gehirn ist schon angelegt, wenn es nur dieses eine Mal der kleine Schluck war. Ich weiß, der kleine Schluck zur falschen Zeit kann tatsächlich Folgen haben, aber in diesem Fall halte ich die Wahrscheinlichkeit für relativ gering, einfach mal um hier einfach die Gewissensbisse zu reduzieren, ja. Aber im Prinzip die Symptomatik, die das Kind jetzt zeigt, dass es ein Schreikind
das
ist.
Das klingt schon so nach FAS eigentlich, oder? Also es sind jedenfalls ähnliche Symptome.
Also es ist nicht ausgeschlossen, aber es kann natürlich auch sein, dass er ADHS hat.
Ja, aber es gibt auch Fachstellen, gibt es auch in mehreren Bundesländern FAS-Fachstellen. Ich würde, also Sie sind hier der Arzt, aber wäre das mein Kind, würde ich sagen, da würde ich mein Kind mal vorstellen.
Einmal fragen und dann ist die Sorge vom Tisch.
Dann kann man das kann man ja diagnostizieren und dann wäre die Sorge vom Tisch.
Dann wäre die Sorge vom Tisch und das wühlt ja in dem Kopf einer Mutter, in der Seele. Mhm. Und das würde ich einmal machen, mich da nochmal mit besprechen. Könnte natürlich auch ADHS haben.
Und ansonsten kann man nur sagen, einfach 0,0 Promille. Und zwar unbedingt. Von Anfang bis Ende. Ja. Da kann man immer nur wieder appellieren.
Ja, das ist gut, dass wir darüber auch sprechen.
Ja. So, dann noch eine Frage von Ruby. Ruby ist Deutsche, lebt aber in Warschau und bedankt sich hier für die Hinweise zur Ernährungsumstellung, weil sie sich einfach deutlich gesünder ernährt, schreibt sie uns, und hat ihren Taillenumfang von weit über 80 auf 72 Zentimeter verbessert. Also ich erstarre in Ehrfurcht sozusagen, aber das ist wirklich großartig. Sie wollte, das ist wirklich richtig wenig, oder?
Ja. Ja, das ist optimal, nicht? Frauen unter 80 ist ja schon obere Grenze.
Ja, ja, aber 72
gut,
ist toll.
Sehr gut. Ja. Würde doch 72, perfekt.
Sie würde gerne wissen, in Warschau werden viele Speiseöle angeboten, sagt sie, die im Podcast wenig Erwähnung finden. Reisöl, Traubenkernöl, Kokosöl, ja, die anderen beiden, Kürbiskernöl und Walnussöl, darüber sprechen wir schon häufig. Aber wie ist es denn mit diesen Ölen, die bei uns, glaube ich, nicht so gebräuchlich sind? Reisöl und Traubenkernöl auch eher weniger, glaube ich.
Es gibt's, ja, klar.
Ja, gibt es, aber
ich kann ja mal ganz kurz stichpunktartig Stellung nehmen. Gerne. Also Reisöl hat ein gutes Verhältnis von Fettsäuren, hat viel Vitamin E. Ist ein bisschen geschmacklos und kann auch hoch erhitzt werden. Also kann man machen. Ne? Traubenkernöl, auch Vitamin E viel und ist gesund, auch viele ungesättigte Fettsäuren, enthält aber auch entzündungsfördernde Stoffe. Deshalb gehört jetzt Traubenkernöl für uns nicht so unbedingt zu der Empfehlung. Würde ich nicht unbedingt machen. Kokosöl ist so, wenn ich es in der Küche anwenden will, weil es zum asiatischen Gericht passt.
Weil ich den Geschmack haben möchte, dann benutze ich es.
Genau, aber es enthält viele gesättigte Fettsäuren. Mhm. Ne? Also sie würde eher wie Traubenkernöl noch mehr sogar als eher nicht so günstig empfohlen sein. Also die Fettsäurenverhältnisse sind nicht gut, auch fürs Kokosöl. Aber wenn man es in Gerichten mal macht, ist es gut. Kürbiskernöl hat sie hier noch aufgeschrieben, ist reich wirklich an vielen Mineralstoffen und auch Vitamin A, C, D, E. Und muss man aber auch...
Sagen Sie jetzt nichts Falsches, die ganze Steiermark, Kürbiskernöl.
Ja, ja, ja. Also, sag mal so, es hat sehr viel, wenn man jetzt müssen wir es ja sagen, genau machen. Jetzt haben wir die Steiermark am Hals. Also, es hat eine hohe Dosierung, das Verhältnis von der Linolsäure, Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren ist nicht so günstig. Das könnte tatsächlich auch eher in Richtung mehr entzündungsfördernd gehen. Also ja, wenn man das im wie nehmen das denn Österreicher?
Naja, die tun es über den Salat dann.
Über
den
Salat, oder auch, aber mal über, auch wegen des Geschmacks auch, ne?
Ja, auch wegen des Geschmacks.
Ja. Weil es auch da ist, ne?
Ja, weil es auch da, ja, ja. Es ist da, weil es halt auch gegessen wird, würde ich sagen. Nicht nur, weil es da ist.
Also es enthält eben keine EPA und DHA und ALAs, die entzündungslindernd sind. Ja.
Aber dafür haben wir dann ja auch reichlich das Olivenöl immer. Genau, also genau. Sie verbieten es jetzt nicht.
Und, nein,
Sie verbieten
genau,
ja sowieso nichts.
Genau, und das Walnussöl ist ja das nächste, was dann noch so, das ist tatsächlich ein rundheraus empfehlenswertes Öl. Ne? Blutfettwerte profitieren davon, Blutdrucksenkung. Und das LDL sinkt, das HDL steigt, ne? Das hatten wir ja auch schon mal als Thema, wirkt entzündungshemmend. Und das wäre von diesen Ölen das empfehlenswerteste.
Gut.
Ja.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Wo wir jetzt schon bei Ölen sind, was haben Sie uns denn?
Ja.
Wir duzen uns, ich vergesse es immer wieder. Ich bin nach über 50 Folgen so auf Sie, also Matthias.
Weißt du, was das ist? Was? Das ist diese journalistische, also ich weiß ja als Journalist.
Die Distanz.
Ich glaube, als Journalist musst du immer eine Distanz ja.
Vielleicht.
Weil sonst, das ist für uns Ärzte ja das Gleiche, dass wir duzen Patienten nicht.
Nee, ich würde auch niemals, einen Arzt, zu dem ich als Patient gehe, würde ich niemals duzen.
Nee, klar. Das ist ja eine professionelle Distanz.
Ja, genau.
Auch. Ich duze auch Jugendliche nicht, die werden gesiezt.
Ja. Gut, aber Matthias, hast du uns heute mitgebracht?
Es geht ja heute um, wir haben gesagt, ab 50 können wir Mangel bekommen, ab 50 ändert sich vieles. Ab 50 profitieren wir nochmal ganz besonders viel von der pflanzenreichen Ernährung. Und wir haben häufig ein Problem mit dem Gewicht, das haben eigentlich fast alle. Und mit dem Blutdruck. Davon profitieren die Pflanzen, die pflanzenreiche Ernährung. Und ich habe hier ein Rezept aus meine besten 80 Rezepte gegen Bauchfett. Und Bauchfett ist ja das Thema dann. Ne?
Ja.
Da sammelt sich das blöde Fett dann auch an. Und dazu habe ich ich habe lange hin und her überlegt, soll ich jetzt die Möhren-Linsensuppe mit Scampi nehmen?
Ja. Auch lecker.
Also Linsensuppe ist ja hier auch der Bringer überhaupt.
Durchaus. In Norddeutschland sehr, sehr.
Ja, oder nehme ich die Tomatensuppe mit Pinienkernen. Ich bin so einfach von mir ausgegangen. Ich bin tatsächlich so ein mega Tomatenfan. Ich mache mir auch Linsen. Tomatensuppe mit Pinienkernen. Ich liebe Pinienkerne. Mit dabei, Tomatensuppe ist ja eiweißarm und das können wir uns gar nicht erlauben. Es ist also eine Gemüsesuppe. Da haben wir Kerne dabei. Das waren die Elemente, von denen ich vorhin sprach. Und als Eiweißträger Mozzarella.
Ja, ich sehe das. Wie schön. Es ist mal kein Feta, den ich ja nicht mag. Ja, ist ein Rezept für mich.
Ist super. Ist einfach zu machen. Und vor allen Dingen, man kann es in großen Massen herstellen, einfrieren und hat es dann immer zur Verfügung. Es ist schnell gemacht. Die Pinienkerne ein bisschen rösten. Was haben wir noch dabei? Da sind einfach Zwiebeln dabei, Ingwer nochmal ganz lecker, macht eine tolle Note. Haben wir hier auch.
Haben wir hier auch, genau.
Auch antientzündlich, da haben wir gutes Rapsöl, da haben wir die Tomaten, die mit sekundären Pflanzenstoffen dabei. Dann haben wir Thymian, ein bisschen Kochsahne, ja, muss da schon rein. Und viele Kräuter, rein damit. Es ist eine Gemüsesuppe mit kleiner Eiweißbeilage. Und kommt damit auf 20 Gramm Eiweiß. Das ist eine empfohlene Menge, um auch wirklich satt zu werden. Wer auf die Mozzarella verzichtet, wird nicht satt. Das ist das Problem.
Mhm.
Und dann naschen wir.
Ja. Also der Mozzarella muss rein. Vielen Dank.
Ja.
Ist auch ein schönes sommerliches Süppchen, finde ich, oder?
Ja.
Mit frischen Tomaten, das ist großartig.
Suppe geht immer.
Ja.
Und bevor man irgendwo was aufreißt, mache ich doch lieber die eingefrorene Suppe auf.
Mhm.
Kurz Pinienkerne rösten habe ich immer da. Und
ich röste Mozzarella die übrigens rein. Gar nicht, weil ich mag gerne diesen Geschmack, den sie haben, wenn sie nicht geröstet sind.
Ja, genau. Das kann man auch machen.
Ist
kann man
nicht,
auch so
ist nicht weniger gesund, oder?
Nein, sogar besser.
Das ist super.
Weil wenn ich gesunde Fette erhitze, degenerieren sie ein bisschen. Deshalb nicht übertreiben mit dem Erhitzen. Röstaroma, wer das möchte. Ja. Aber wenn es nicht, ist es besser.
Also wir ertragen die 50 oder die 60 oder was auch immer wir haben, die ertragen wir ganz wacker, weil es tut ja nicht weh. Wir müssen nur darauf achten, dass nichts weh tut. Und dafür haben wir heute ja ein bisschen was euch vorgestellt. und freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Matthias.
Ja, ich mich auch bei dir für das schöne Gespräch. Und auch natürlich, wer mit weiter dabei bleiben will. Ihr wisst ja, wir durchforsten regelmäßig die Literatur nach interessanten Studien. Und die machen ja auch wirklich Mut. Also wer weiter dabei bleiben will, folgt uns auf Social Media und meldet euch für den kostenlosen Newsletter auf myfooddoctor.de an.
Und auf Instagram findet ihr auch immer das aktuelle Rezept mit Foto, mit allen Zutaten und auch mit der Anleitung. Danke fürs Zuschauen.
Tschüss.
Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen.